gehört haben, war im Alten Testament das sogenannte Fest der Wochen oder Fest der Erstlingsfrüchte und fand 7 Wochen nach dem Passafest statt. Es war eins der 3 Feste, zu dem alle jüdischen Männer nach Jerusalem gehen sollten mit ihren Erstlingsgaben. Und so ist es zu erklären, dass in Jerusalem zur damaligen Zeit eine große Menge an Personen dann vor Ort waren. Aber dieses Mal waren sie nicht die Geber, sondern die Empfänger der Erstlingsgabe, nämlich des Heiligen Geistes. In Römer 8, Vers 23 steht, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Also auch hier ist von dieser Erstlingsfrucht die Rede und die ist der Heilige Geist. Und dieser kam damals auf außergewöhnliche Art und Weise, wie wir schon gelesen haben, als Feuerzungen und der Fähigkeit, mit Fremdsprachen zu sprechen. So etwas hat keiner von uns erlebt. Und doch sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. In Epheser 1, Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und wir haben auch diesen Heiligen Geist, den gleichen Heiligen Geist, aber er äußert sich heute auf andere Art und Weise und das wollen wir heute betrachten. Wie äußert sich der Heilige Geist heute? Denn wie ich gesagt habe, ich habe noch bei keinem gesehen, dass irgendwo eine Feuerzunge oben rüber schwebt und ich weiß, alle Schüler würden sich freuen, wenn sie plötzlich die Gabe haben, Fremdsprache zu sprechen, ohne die ganzen Vokabeln lernen zu müssen. Und wir auch so manches Mal, wir gehen durch die Stadt und sagen, es wäre so schön, mit der Person gleich in ihrer Sprache zu reden. Das war die Gabe des Heiligen Geistes mit den Fremdsprachen in Apostelgeschichte 2. Die haben wir so heute nicht, aber was haben wir? Zuerst, der Heilige Geist gibt Kraft und Mut zum Zeugnis. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 war die Vorhersage von Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Nun, wenn er hier spricht, ihr werdet Kraft empfangen, dann ist es nicht wie in dem Bild dargestellt, dass man plötzlich irgendwelche Muskeln bekommt und alles tun kann, sondern er sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist also eine innere Kraft, nicht eine physische, körperliche Kraft, sondern eine innere Kraft, dazu stehen zu können, zu dieser Botschaft. Und das ist dann ja auch zu Pfingsten geschehen. Denn plötzlich trauten sich die Apostel vor allen zu verkündigen. Wir haben schon gelesen in Kapitel 2, Vers 14, dass Petrus aufstand mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Juda und die hier in Jerusalem wohnen. Und er fängt an zu predigen. Und das, nachdem sie kurz vorher in Johannes 20, Vers 19 so geschildert waren, sollte kommen, sonst müsst ihr mir einmal hinten helfen, bitte. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus in ihre Mitte und sprach, Friede euch. So, aber sie hatten sich so sehr gefürchtet, dass sie die Türen verschlossen hatten, aus Furcht. Und jetzt, ungefähr 50 Tage später, stehen sie vor den gleichen Leuten, vor denen sie vorher die Türen verschlossen hatten. Stehen sie und sagen nicht nur, ja, irgendwie, ich persönlich denke, dass das wahr ist, sondern sie stehen da und sagen, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er ist auferstanden und ja, wir sind Zeugen und ja, ihr habt ihn umgebracht und ja, theoretisch, ihr könnt das Gleiche mit uns tun, aber wir sind überzeugt, er lebt und er ist derjenige, der uns den Heiligen Geist gegeben hat und deswegen stehen wir hier und stehen vor euch und schämen uns nicht. So war eine Auswirkung der Erfüllung mit dem Geist, dass sie das Wort so offen, mit Freimütigkeit reden. In Apostelgeschichte 4 waren sie dann bedroht worden, nicht mehr in diesem Namen zu predigen. Und sie haben gebetet und dann steht in Apostelgeschichte 4, Vers 31, Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Ja, hier wieder dieser Mut, diese Zuversicht, die Kraft, Gottes Wort zu verkündigen. Ein interessantes Vorbild finden wir in Micha, Kapitel 3, Vers 8. Dort war es, dass die viele der Prediger der damaligen Zeit haben einfach das gesagt, was die Leute gern hören wollten. Haben gesagt, ja, ist alles schon gut, wird schon nichts passieren, so ernst, so genau müsst ihr das auch nicht nehmen. Und Micha sagt dann zu ihnen, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden sein Verbrechen und Israel seine Sünde. Der Herr gibt mir Kraft, euch nicht nur das zu sagen, was ihr gerne hören wollt, sondern die Überzeugung zu sagen, hier ist, was Gott zu sagen hat. Und ich weiß, nicht jeder hört das gerne, aber das ist, was Gott sagt. Und ich kann diese Botschaft nicht ändern. Und einfach diese Kraft des Herrn, diese innere Festigkeit zu sagen, ich bin überzeugt, das ist, was Gott sagt. Das habe ich auch selber öfters erfahren, dass wenn du einmal angefangen hast, über den Herrn zu reden zu irgendwem, ja, dann gibt er die Worte und der Herr selber, Jesus hat versprochen, Matthäus 10, Vers 19, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid nicht die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. So, er gibt das Versprechen und sagt, wenn ihr dann plötzlich in eine Situation geworfen werdet, der Heilige Geist gibt euch das zu reden. Ich erinnere mich an eine Erfahrung in der Schule. Ich war relativ jung im Glauben und der Lehrer kam hinein und er sagte, ich kam gerade aus einer Unterstufe und das war so schlimm und die tun mir so leid und die können sich alle selber nicht lieben und deswegen verhalten sie sich so und die Armen. Und irgendwie in mir, ich sag, warte mal, das ist nicht, was die Bibel sagt. Und dann habe ich überlegt und dann hatte ich schon diesen Druck vom Heiligen Geist zu sagen, warte mal, die Bibel sagt uns, da ist kein Mensch, der jemals sich nicht selbst geliebt hat. Es ist ja so, dass sie wollen die Aufmerksamkeit. Dann habe ich gesagt, irgendwie, das ist nicht das, was die Bibel dazu sagt. Die sieht das eher so, dass es eine Möglichkeit ist, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und stattdessen brauchen sie, dass jemand ihnen wirklich sagt, du hast ein Problem, aber es gibt Vergebung. Ja? Und einfach zu sagen, der Heilige Geist gibt dann den Mut, einfach das auch zu sagen, auch wenn alle anderen denken, du spinnst. Ja? Also zu sagen, nee, ich weiß, Gott hat dieses gesagt und ich weiß, dass er recht hat und ich kann ihm vertrauen. So ist die Kraft nicht ein Gefühl vorab. Ja, nicht so irgendwie, dass man sagt, oh, jetzt bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist und los geht's. Ja? Schau mal, was Paulus selber sagt in 1. Korinther 2, Verse 3 bis 5. Und ich, das ist der Apostel Paulus, okay, nun wirklich jemand, der für den Herrn gesprochen hat, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ja, ich war erfüllt mit seinem Geist, aber das äußerte sich nicht, dass ich mich plötzlich mutig fühlte. Ich fühlte mich eher so, da sind schon wieder so viele Leute und die sind alle sehr gebildet und ich weiß nicht, aber Gott, du kannst reden. Und er hat gepredigt und Gott hat dieses Wort gebraucht, um Menschen zu überführen. Gleichzeitig ist eine geisterfüllte Person eben nicht von der Ängstlichkeit geprägt. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Oder der Besonnenheit könnte man auch übersetzen. Er sagte, wir sind nicht wie wir uns fühlen. Paulus fühlte sich furchtsam. Aber er sagte, ich werde trotzdem geleitet, trotzdem das zu tun, was richtig ist. Und diese Liebe zum Herrn war einfach so ausschlaggebend. Er sagt, ich liebe ihn so sehr, dass ich das tun werde, was er von mir möchte. Unabhängig davon, was andere von mir denken. So, einmal dieses ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Aber das Zeugnis dieses Heiligen Geistes besteht nicht nur in Worten, sondern auch in einem entsprechenden Wandel. Und das sehen wir jetzt als zweites. Der Heilige Geist bewirkt nicht nur Kraft und Mut zum Zeugnis, sondern auch eine Lebensveränderung. Und Ralf hat das schon in der Einleitung erwähnt aus Galater 5. Ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, aber gegen den Geist auf, der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Es ist wirklich wie so, man im Bild sehen kann, so ein Tauziehkampf. Das ist auf der einen Seite das Fleisch, das uns immer in die Sünde hineinziehen will, und das ist auf der anderen Seite der Heilige Geist, der uns helfen möchte, das Richtige zu tun. Und wenn wir ihn wirken lassen, wenn wir nicht dem Fleisch nachgeben, dann wird er seine Frucht hervorbringen. Und die wird beschrieben. Friede, Freude, Liebe, Langmut, Enthaltsamkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und das ganz natürlich, es ist die Frucht des Geistes. Und dies ist natürlich, wenn du bei Frucht denkst, du denkst an Bäume, du denkst an Obst. Ja, und so eine Frucht, die wächst ganz natürlich aus dem Baum heraus. Ja, und ja, du kannst es haben, dass man auf den Blättern vom Regen Tropfen sieht, aber du siehst nie, dass aus der Pflanze plötzlich Schweiß herauskommt. Heute war besonders anstrengend, da war ein dicker Apfel, ja, der wollte auch wieder rauskommen. Ja, sondern es ist, das ist drin in dem Baum. Das ist seine DNA, das ist wie sie gemacht sind. Okay? So ist es nicht. Ich muss mich jetzt richtig zusammenreißen, ich muss mich richtig anstrengen, damit ich mehr Liebe hervorbringe. Weil es ist im Fleisch nicht drin. Egal mit wie viel Anstrengung. Aber das ist die Frucht des Geistes, das ist, was er natürlich hervorbringt. Und das ist eben diese Veränderung. Er bringt Liebe hervor, er bringt Freude hervor. Und so bewirkt er auch ein Verlangen nach diesen, weniger nach den materiellen Dingen und mehr nach den geistlichen Früchten. In Römer 14, Vers 17 steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Nicht, dass wir nicht essen und trinken. Ja? Nicht, dass wir das nicht zu uns nehmen, aber wir sagen, das ist nicht, wozu wir existieren. Gott hat uns in seinem Ebenbild gemacht. Nicht einfach nur dazu, dass wir wie Tiere vor uns her existieren und irgendwie nur daran denken, wann gibt's das nächste Essen? Und er sagte, ich möchte, dass ihr für Gerechtigkeit und für Freude und für Frieden lebt und dass ihr den erleben könnt. Und das habe ich selber erlebt, dass nachdem ich zum Glauben gekommen bin, plötzlich waren Erfolge, plötzlich waren Noten, plötzlich waren all diese Dinge dieser Welt, die waren zwar nicht unwichtig, aber sie haben nicht den gleichen Stellenwert. Sondern einfach zu sagen, okay, mir ist es lieber, Frieden mit Gott zu haben und seinen Segen zu haben, als dass irgendwelche Leute Beifallstürme machen. Ja, weil das vergeht auch genauso schnell. Aber der Herr merkt, wie wir zu ihm stehen. So will der Heilige Geist in uns diese Veränderung, diese Heiligung bewirken. Es steht in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir sind, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wir sind sein Tempel. Und du, wenn du die damalige Zeit verstehst, sie hatten einen tatsächlichen Tempel dort. Das Besondere daran war nicht das sehr schön aussehende Gebäude, sondern das Allerheiligste, dass Gottes Gegenwart in ihrer Mitte war. Und er sagte, okay, stell dir das jetzt so vor. Du bist mit dem Heiligen Geist in dir, du bist wie ein Tempel. Und das Allerheiligste, Gott selbst, durch den Heiligen Geist, wohnt in uns. Und damals, nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und wir dürfen ständig Gemeinschaft mit Gott haben. Aber es wurde sehr darauf geachtet, wie mit diesem Tempel umgegangen wurde. Dass alles rein war, dass man nur sehr gut vorbereitet zur Gegenwart Gottes kommen konnte. Halten wir uns als den Tempel Gottes rein und heilig. Wir müssen dieses zulassen, denn es besteht eine Gefahr, gegen den Heiligen Geist zu sündigen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht, den Geist löscht nicht aus. Wie mache ich das? Nun, wenn ich auch den Zusammenhang dort sehe, und wir haben nicht die Zeit, uns das alles anzuschauen, indem ich sündige, da ist eine ganze Reihe an Befehlen. Und mittendrin sagt es, den Geist löscht nicht aus. Das wäre, wenn der Geist uns immer wieder darauf hinweist, zu sagen, warte mal, vielleicht haben dich andere schief angeguckt, vielleicht haben sie dich beleidigt, vielleicht haben sie das oder jenes gemacht, aber deine Reaktion war nicht richtig. Ja, was mache ich dann? Ja, aber die anderen machen auch so. Das ist halt in meiner Natur. Ich bin halt so ein bisschen aufgeregter. Es mag sein. Aber wir haben eine neue Natur, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Und der ist voller Friede und Freude. Nicht nur, wenn alles gut geht. Man sagte, lass dieses hervorkommen. Lösch den Geist nicht aus. Mach nicht, ich weiß Gott, du möchtest, dass ich im Moment in Liebe und in Sanftmut reagiere, aber das will ich nicht hören. Ich brauche das einfach mal. Du brauchst es nicht. Das Fleisch braucht es vielleicht, aber nicht der Geist. So zeigt sich die Fülle des Geistes in der Kontrolle durch den Heiligen Geist. In Epheser 5, Vers 18 und 19 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. So wie Alkohol einen unter Kontrolle haben kann. Dass man nicht mehr vernünftig redet, dass man nicht mehr gerade gehen kann. Ja, dass man einfach unter Kontrolle von Alkohol ist, sagt er, so werdet voll Geist. Nicht, dass ihr nicht mehr richtig reden könnt, sondern indem ihr nicht mehr unter der Kontrolle des Fleisches, sondern unter der Kontrolle des Geistes seid. Sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagte, ja, wenn wir voll Geistes sind, dann äußert sich das, dass wir voller Dankbarkeit sind und was aus uns herauskommt, Lob zum Herrn ist. Und ist alles so schlimm und keiner weiß, wie es weitergeht und hoffentlich irgendwie wird's, aber ich sehe schon die nächste Wolke am Horizont. Dann zu sagen, ich sehe darüber hinaus. Die Umstände können schwer sein und wir verleugnen die nicht. Wir sagen, der Herr gibt die Kraft. Und er gibt die Gnade, dass selbst wenn ich keine Arbeit habe oder selbst wenn meine Gesundheit angegriffen ist, der Herr ist bei mir. So ist Geistlichkeit nicht eine Frage, wie viel vom Geist habe ich, sondern wie viel hat der Geist von meinem Leben. Okay, versteht ihr das? Es ist nicht eine Frage, wie viel habe ich vom Geist, als wenn der in Prozenten kommt. Ja, es ist eben nicht wie beim Wein, dass du sagst, 3 Promille. Du kannst nicht 3 Promille Geist haben. Sondern entweder du hast den Geist oder du hast nicht. Aber die Frage ist, lasse ich ihn mein Leben kontrollieren? Oder sage ich, nein, ich mache das selber, ich entscheide selber. Und mit anderen Worten, wir würden das nie so sagen, aber wir handeln als ob, Gott, ich weiß besser als du. Du sagst, ich gebe dir Frieden, ist okay. Aber ich sage, nee, ich habe das andere. Wie viel kontrolliert der Heilige Geist von meinem Leben? Auf die Gedanken? Oder nur, wie ich mich anziehe am Sonntagmorgen? Der Heilige Geist ist nicht irgendein Jackett, das man sich überwirft. Es ist nicht wie bei Sportlern, die dann manchmal irgendwie unwohl aussehen, wenn sie bei irgendeiner Gala stehen oder so. Ja, und sagen, das ist nicht mein normales Outfit hier, da fühle ich mich gar nicht so richtig normal wohl in meiner Haut. Ja, sondern wenn der Heilige Geist drin ist, dann er kontrolliert uns. Und es ist nicht einfach etwas Übergeworfenes, damit das schön nach außen aussieht, sondern es ist etwas, was der Geist in uns bewirkt. Dann drittens, der Heilige Geist gibt uns Gaben. Und diese können ganz unterschiedlich aussehen. So sagt es uns in einem der Kapitel, das sehr viel über diese Gaben spricht, 1. Korinther Kapitel 12. Dort steht in Vers 11, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Das heißt, es ist anders. Dem einen gibt er diese Gabe, dem anderen eine andere Gabe. Einige sind ganz versessen darauf, ihre Gabe zu finden. Aber hast du da mal das dir mal in der Schrift durchgesucht? Siehst du da, wie Jakobus sucht und sagt, oh, ich, Herr, bete, bitte, bitte zeige mir, habe ich die Gabe der Barmherzigkeit? Ja, oder habe ich die Gabe des Predigens oder der Unterscheidung? Nein, sie haben sich einfach mit ihrem Leben dem Herrn hingegeben und er hat sie geführt, wie sie dann das eingesetzt haben. Ja. Und diese Gaben sind nicht immer entsprechend mit der natürlichen Begabung. Ich war immer von Natur aus eher schüchtern. Ich hätte mich früher nie getraut, so vor Leuten zu stehen. Ich musste dann immer, wenn ich mit einem Lehrer sprechen musste, ich musste irgendwie 10 Minuten vorher beim Lehrerzimmer auf und ab gehen, bevor ich mal ganz vorsichtig getraut habe, zu klopfen. Aber dann zu sagen, wir haben aber eine Botschaft. Und diese Botschaft möchte Gott weitergeben. Und dann hat mich jemand herausgefordert und hat gesagt, du hast jetzt einiges gelernt von dem, was Gott gesagt hat. Kannst du das nicht weitergeben? Hier, fang mal mit den Kindern an. Ja, und dann trau dich mal auf die Straße. Und trau dich in der Verkündigung. Und mach es hier und dort. Ja? Und dann kannst du dieses erleben, dass genau was wir im Punkt 1 gesehen haben, der Gott gibt Kraft. Und er gibt Weisheit. Er gibt die Worte. Nicht immer vollkommen. Weil wir ja irgendwie auch noch dazwischen sind und er macht alles vollkommen und wir machen es dann wieder kaputt. Aber er hilft, dass wir doch was sagen können, was bei anderen irgendwie hängen bleibt, was ihnen eine Hilfe ist. Und Gott fügt uns dann auch so zusammen, dass wir einander ergänzen. Wir nicht alle gleich sind. Nein, stell dir das am Leib vor, denn die Bibel sagt, wir sind wie ein Leib. Ja, wenn wir jetzt, wir sind hier so ungefähr 40 Leute im Saal, wenn wir alle Beine wären, dann stell dir mal ein Leib vor mit 40 Beinen und nichts dran. Das würde nicht funktionieren. Und so sagt Gott, er hat jeden so zusammengefügt, dass wir einander ergänzen. Gott hat den Leib zusammengefügt, steht in 1. Korinther 12, Vers 24, und dabei den Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Fürsorge füreinander hätten. Er möchte, dass wir einander ergänzen. Und der eine ist eher begabt in dem Bereich und er setzt das ein. Und die andere eher in diesem Bereich und sie setzt das ein und wir sind so ein Segen füreinander. Es gibt nicht die eine Gabe des Geistes. Weder Zungenreden, noch Predigen, noch Lehren. Es gab ganz unterschiedliche Gaben. Kannst du auch in 1. Korinther 12 nachlesen. Aber es gibt die eine Frucht des Geistes. Ja, wir sind unterschiedlich und wir sollen unterschiedlich sein, aber bei jedem bewirkt der Geist die Frucht der Liebe, der Freude, des Friedens, der Langmut. Wir können nicht sagen, das ist nicht meine Gabe. Es ist vielleicht nicht deine Gabe, aber es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das bewirkt er bei jedem Kind Gottes, wenn wir ihn lassen. So wollen wir tun, was die Schrift uns aufträgt und einfach darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns innerhalb dieses Bereiches auch individuell leiten wird, wie das im Homeoffice aussieht, wie es in deiner Umgebung aussieht, wie das mit dem Nachbarn aussieht, ob im Hochhaus oder bei der Villa nebenan. Egal wo du bist, egal was deine Umstände sind, es ist die gleiche Frucht. Wir sind unterschiedlich und wir sollen unterschiedlich sein, aber Gott möchte das in uns bewirken und das ist, was der Geist bewirkt. Und dass wir wirklich verstehen, Gott, du gibst mir die Kraft, wirklich das auszuleben in meinem täglichen Leben, mit den Schwierigkeiten, mit denen ich konfrontiert bin. Ob es die Geschwister sind, die Eltern sind, der Arbeitgeber ist, die Arbeitnehmer sind, wer auch immer es ist. Gott gibt die Kraft, er gibt in uns diese Veränderung. Und dann, während wir dieses umsetzen, führt er uns zu sagen, da profitieren auch die anderen ganz besonders davon. Was ist also dieses Zeugnis des Geistes? Vielleicht sitzt du hier oder sitzt vor dem Bildschirm zu Hause und du fragst dich, was ist, wenn das bei mir nicht der Fall ist? Wir sollen uns dann hinterfragen. Denn Römer 8, Vers 9 sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Okay? Der Heilige Geist ist der Maßstab, dass wir Kinder Gottes sind. Und er hat versprochen, dass er in jedes Kind Gottes kommt. Und wenn er da ist, dann bewirkt er eben auch diese Frucht. Nicht, dass es von heute auf morgen in Vollkommenheit da ist, aber dass es sich in einem Lebensbereich zeigt. Und dann überführt er uns und zeigt es in dem anderen Lebensbereich, wie wir vielleicht das noch nicht so umgesetzt haben. Und wir erlauben ihm auch dort zu sagen, Gott, vielleicht möchtest du nicht, dass ich das höre, dass ich mir das anschaue, dass ich so rede oder was auch immer. Wenn sie sagen, Herr, ich möchte nicht dem Fleisch nachgeben. Ich möchte nicht wieder, wie beim Tauziehen, beim Bild am Anfang, ich möchte nicht wieder im Matsch landen. Ich weiß, wie das letztes Mal war, wo ich dem Fleisch nachgegeben habe. Ja, gib mir die Kraft, hilf mir, dass ich mit deiner Befähigung das tue, was richtig ist in deinen Augen. Und Gott möchte dann durch diesen Geist wirken. Und wenn dann diese Veränderung sichtbar wird, wenn du auch selber merkst, warte mal, in dieser Situation, die mich vorher so aufgebracht hat, kann ich jetzt viel ruhiger sein? Ich rede nicht mehr so über andere, wie das vorher der Fall war. Dann benutzt der Geist das, um in uns zu zeugen, schau mal, ich bin da. Ich bin am Wirken. Auch ohne äußere Zeichen, auch ohne Feuerzungen irgendwo über dir. In Römer 8, Vers 14 und 16 steht, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und auch Töchter, es gilt für beide Geschlechter. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Dieser Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, ja, wir sind Kinder Gottes. So, Gott möchte nicht, dass wir uns immer fürchten, dass wir überlegen, ist Gott wirklich bei mir am Wirken? Ist das echt? Weil, wenn man all dieses sieht, dann diese Veränderung bemerkt, dann sagt man, ich weiß, dass jemand da an mir gewirkt hat und dieser jemand ist der Heilige Geist. Wenn du jetzt einen Baum hast und es ist überhaupt kein Grün an diesem Baum, du fragst dich, lebt dieser Baum? Eigentlich wäre die Zeit mittlerweile da, dass da irgendwie zumindest ein paar Knospen da sein sollen. Und genauso im christlichen Leben, wenn du dein Leben anschaust und sagst, ich bin so voller Zorn, Wut und Ungeduld, das ist, wie ich charakterisiert bin, dann sollen wir uns fragen lassen, ist der Heilige Geist in uns? Denn das ist nicht, was der Geist produziert. Aber wenn ich merke, ach, die Umstände sind vielleicht immer noch ganz schön schwierig, aber ich weiß, es ist in Gottes Hand. Und ich habe einen gewissen Ruhe, einen Frieden in mir. Dann ist es, was der Heilige Geist bewirkt. Ja, es wird, unsere Kämpfe werden unterschiedlich sein. Und wir sind auf Erden nie vollkommen. Aber wir dürfen dieses erleben, wie Gott in uns wirkt. Und wir dürfen auch erleben, dass die Sünde uns dann eben betrübt. Aber wir wollen eben nicht der Sünde nachgeben. In Epheser 4, Vers 30 steht, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt heißt so viel wie traurig machen. Denn der Heilige Geist, er ist Gott. Und Gott ist traurig, wenn wir dem Fleisch nachgeben. Er sagte, warum hast du das denn gemacht? Du musstest doch nicht. Ich habe doch mit dem Geist in dir. Du musstest doch nicht schreien. Du musstest doch nicht schlagen. Du musstest das doch nicht sagen. Ich bin doch in dir. Ich helfe dir, anders zu reagieren. Und er ist echt traurig, wenn wir es nicht tun. Und deswegen betrübt nicht den Heiligen Geist. Ihr seid mit ihm versiegelt. Er ist die Garantie. Und wenn wir merken, warte mal, ich konnte anders reagieren, dann ist es dieses Siegel zu sagen, schau her, ja, der Geist ist da und er hilft mir und er gibt mir den Sieg. Nicht nur irgendwann für die Ewigkeit, sondern hier, dass ich anders leben kann, dass ich für andere Ziele leben kann. Das ist ein geisterfülltes Leben. Nicht irgendwelche besonderen Zeichen, nicht irgendwelche körperlich außergewöhnlichen Kräfte, sondern diese innere Kraft, diese innere Friede, das innere Wirken Gottes, das immer ausgerichtet ist an seinem Wort. Daran kann ich es messen, daran kann ich sehen. Deswegen schauen wir und vergleichen es mit dem Wort. Ist die Frucht da? Ist Gott bei mir am Wirken? Und dann lass uns dieses gebrauchen, um einander damit zu ermutigen. Auch wenn du es bei jemand anders siehst und sagst, ich habe gesehen, wie Gott dich verändert hat. Ja, das ist dann einfach auch, manchmal man kann sich selber sehr leicht blenden. Ja, man meint selber, man sieht blendend aus und alle meinen nur, du bist geblendet. Ja, genau. Stattdessen zu sagen, nee, jemand kann mir reflektieren. Da ist wirklich was. Nee, vollkommen bist du nicht. Aber anders schon. Geistlich, ja. Himmlischer Vater, das, was wir heute besprochen haben, wir können das nicht von uns aus machen. Aber du willst das in uns bewirken. Ich bete das gerade auch an diesem Pfingsttag, wo wir vielleicht, als wir hergekommen sind, gar nicht so sehr daran gedacht haben, weil wir einfach so in unserem Corona-Alltag sind, in diesem Ausnahmezustand. Aber Herr, du möchtest aus uns eine Ausnahme zur Allgemeinheit machen. Du möchtest uns mit dem Heiligen Geist füllen. Und dass Menschen sagen, merken, was ist anders bei ihm? Was ist anders bei ihr? Herr, ich bete, dass der Heilige Geist in uns allen zur Entfaltung kommen kann. Wir danken dir, dass du uns diesen Geist gegeben hast. Damals zu Pfingsten ist er innewohnend gekommen. Ich bete, wenn jemand hier ist und sagt, so eine Veränderung habe ich nie erlebt. Herr, dass sie zu dir kommen. Dass sie, wie die Zuhörer am Pfingsttag, angesprochen sein und sagen, ich brauche dieses, ich brauche diese Vergebung. Ja, ich habe mich schuldig gemacht in meinem Verhalten. Und ich nehme Christus als meinen Erretter an. Wenn jemand hier ist und sagt, ja, ich habe Christus angenommen, aber ich habe es doch immer wieder in meine Hand genommen. Herr, dass sie den Geist nicht betrüben, dass sie aufhören zu sagen, ich reiß mich einfach zusammen, sondern bewusst sagen, Herr, leite du mich, verändere du meine Gedanken, verändere du meine Worte, verändere du meine Handlung. Und so, dass du die Kontrolle, die komplette Kontrolle über unser ganzes Leben hast. Und dann in der Gesamtheit auch über uns als Gemeinde, dass wir ein Zeugnis von deiner Gnade sind. Und wir danken dir für dein Wirken, was du schon getan hast und was du weiterhin tun wirst, bis auf den Tag der Erlösung hin. In Christus Jesus. Amen.